Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Mit Mario Dobowiszek am Mikrofon. Guten Abend. Zweifelsfrei vergiftet wurde Alexei Nawalny mit Novichok. Das Ergebnis der Untersuchungen an der Charité. Berlin und Brüssel verurteilen die Tat, fordern Aufklärung von Moskau. Darüber spreche ich mit dem Politikwissenschaftler Oliver Mayer. Und in Paris hat der Prozess gegen die Hinterleute des Anschlags auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo begonnen. Vom Journalisten und Karikaturenpreisgründer Peter Ufer erfahren wir, was sich mit dem Anschlag vor gut 5 Jahren für Satire und Karikaturen verändert hat. Zwei unserer Themen in der letzten Sendestunde an diesem Mittwoch. Herzlich willkommen. Jetzt haben Sie keinen Zweifel mehr, die Ärzte der Berliner Charité. Ihr Patient, der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny, wurde vergiftet mit einem chemischen Nervenkampfstoff aus der Novichok-Gruppe. Das habe ein toxikologisches Gutachten eines Speziallabors der Bundeswehr ergeben. Die Bundesregierung reagiert. Die Kanzlerin verurteilt den versuchten Giftmord, wie sie sagt. Sie erwarte, dass sich die russische Regierung dazu erkläre. Eine neue Stufe der Eskalation, wie Klaus Remme berichtet.
Es ist ein klarer Laborbefund, der diese Bundesregierung zu einer bisher nicht gekannten rhetorischen Schärfe gegenüber Moskau zwingt. Und es ist neben der Rhetorik auch die Inszenierung, die den Ernst der Lage unterstreichen soll. Die Verteidigungsministerin kam zum gemeinsamen Auftritt mit Heiko Maas ins Auswärtige Amt und sprach dort auch noch als Erste. Ein Speziallabor der Bundeswehr habe die toxikologische Untersuchung durchgeführt.
Hierbei, das ist das Ergebnis, wurde der zweifelsfreie Nachweis eines chemischen Nervenkampfstoffes der Novichok-Gruppe erbracht.
Man habe dem russischen Botschafter die Aufforderung der Bundesregierung nochmals unmissverständlich übermittelt, die Hintergründe vollumfänglich und in voller Transparenz aufzuklären, erklärte dann der Bundesaußenminister.
Russland sollte selbst ein ernsthaftes Interesse haben an guten Beziehungen zu seinen Nachbarn in Europa. Spätestens nun ist der Zeitpunkt, einen entscheidenden Beitrag dazu zu leisten.
Wenig später bewertete die Bundeskanzlerin das Untersuchungsergebnis dann persönlich.
Damit ist sicher, Alexej Nawalny ist Opfer eines Verbrechens. Er sollte zum Schweigen gebracht werden und ich verurteile das auch im Namen der ganzen Bundesregierung auf das Allerschärfste.
Sie habe den Bundespräsidenten über die Entwicklung informiert, fügte Angela Merkel hinzu. Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen wird kontaktiert, ebenso die Partner in der Europäischen Union und in der NATO.
Wir erwarten, dass die russische Regierung sich zu diesem Vorgang erklärt. Es stellen sich jetzt sehr schwerwiegende Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann und beantworten muss.
Reaktionen aus Brüssel kamen schnell. Die Täter müssen zur Rechenschaft gezogen werden, so EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen via Twitter. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg kündigte an, den Fall im Bündnis erörtern zu wollen. Der britische Premier Boris Johnson nannte den Angriff auf Nawalny ungeheuerlich. Frankreichs Außenminister Le Drian versicherte, man stehe in engem Kontakt zu den deutschen Behörden. Die Opposition im Bundestag formulierte schnell notwendige Konsequenzen. Hier die Fraktionschefin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt bei NTV.
Es ist ganz klar, dass hier die mafiösen Strukturen Putins dahinter stecken. Eine klare Antwort wäre jetzt zum Beispiel sehr deutlich zu machen, Nord Stream 2 ist nichts mehr, was wir gemeinsam mit Russland vorantreiben können. Eine konsequente Antwort, die ich von der Bundesregierung erwarte, aber auch von den europäischen Partnerinnen und Partnern.
Verantwortlichkeiten müssen geklärt werden, sagte der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Bundestag, Dietmar Bartsch, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zitat Bartsch: Die selten harte Reaktion der Bundesregierung ist angemessen.
Klaus Remme berichtete, der Vorwurf wiegt schwer, die russische Regierung möge sich erklären, hatte die Kanzlerin eingefordert und der Kreml antwortet bereits. Seinen Sprecher lässt Präsident Wladimir Putin am Abend verkünden, Moskau werde vollständig kooperieren. Aus Moskau meldet sich unser Russland-Korrespondent Tilko Gries.
Den Anfang machte am Nachmittag Kreml-Sprecher Peskow. Man könne noch nicht qualifiziert auf die Erklärungen aus Berlin reagieren, wird er zitiert. Putins Sprecher fügte hinzu, der Kranke, den Namen Nawalny spricht er wie Präsident Putin niemals aus, sei in Russland mehrfach untersucht worden. Ein Gift habe man nicht festgestellt. Die russischen Stellen seien zur Zusammenarbeit mit den Deutschen bereit, man warte jedoch noch auf Antworten auf Fragen, die die Generalstaatsanwaltschaft schon zuvor an die deutschen Behörden gestellt habe. Die Sprecherin des Außenministeriums übernahm kurz darauf die Auftritte in den Staatsmedien. Der russische Botschafter sei im Auswärtigen Amt in Berlin gewesen, bestätigte Maria Sacharowa in der gesamtrussischen staatlichen Fernseh- und Radio-Holding. Wo sind die Fakten, wo ist die Formel, wo sind zumindest irgendwelche Daten? Das hat unser Botschafter gefragt. Was glauben Sie, welche Antwort er von den deutschen Kollegen erhalten hat? Gar keine. Keine Fakten, keine Daten, keine Formel, keine Materialien, nichts, einfach nichts. Der erste Kanal kam in der Hauptnachrichtensendung des Abends nach etwa 23 Minuten Sendezeit, als auch die Getreideernte bereits besprochen war, auf das Thema. Wieder Maria Sacharowa. Diesmal legt sie nahe, die Erklärungen in Berlin dienten der Vorbereitung von gegen Russland gerichteten politischen Schritten. Es entsteht der Eindruck, dass irgendjemand dem Justizministerium und den Medizinern in Deutschland verbietet, mit den russischen Kollegen zu kommunizieren. Wenn es darum geht, die Aufgabe zu erfüllen, schon vorher vorbereitete Maßnahmen zu begründen, über die es schon zuvor Erklärungen gab, so wird verständlich, warum eine Megafondiplomatie betrieben wird und an die Stelle einer normalen Zusammenarbeit eine Informationskampagne tritt. Zur Einordnung der Darstellung des ersten Kanals ist wichtig zu wissen, Heiko Maas, Annegret Kramp-Karrenbauer und Angela Merkel wurden nicht im Originalton gezeigt. Die Zuschauer erfuhren auch nicht, wer Alexei Nawalny ist oder wie langwierig sein Ausfliegen nach Deutschland verlief. Der Oppositionspolitiker wird meist als Blogger bezeichnet, was ihn weniger wichtig erscheinen lassen soll. Verschiedene Staatskanäle zeigten ein Gespräch mit einem der Wissenschaftler, die zu Zeiten der Sowjetunion Giftstoffe entwickelten, die heute als Nowitschok bekannt sind. Dieser heute Kreml-nahe Wissenschaftler legte nahe, in Russland sei Nawalny das Gift nicht verabreicht worden, denkbar sei, dass dies in Deutschland geschehen sei. Und er warf die Frage auf, weshalb, anders als bei der Vergiftung Julia und Sergei Skripals in England vor 2,5 Jahren, diesmal weitere Menschen in direkter Umgebung des Opfers überlebt hätten. Die Reaktionen in Russland auf die Erklärungen von Bundesministern und Bundeskanzlerin folgten damit einem hinlänglich bekannten und deshalb erwartbaren Muster. Politik- und Propagandakanäle ziehen die Kompetenz von Ärzten und Laboren in Deutschland in Zweifel, beklagen, man habe keine Fakten aus Berlin erhalten und verbreiten Theorien, die dazu dienen, andere Erklärungen im Diskurs zu etablieren. Einzig die Tatsache, dass diesmal nicht wie sonst meist üblich 12 oder 24 Stunden bis zu einer ersten Reaktion vergingen, kann als Hinweis darauf gedeutet werden, dass man vorbereitet war und die politischen Zerwürfnisse mit der Bundesrepublik für so relevant erachtet werden, dass rasch reagiert werden musste.
Tilko Gries berichtete aus Moskau. Vergiftet wurde der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny, da sind sich die deutschen Ärzte und Toxikologen also sicher. Vor 2 Stunden habe ich darüber mit Oliver Meyer vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg gesprochen. Ich habe ihn gefragt, mit Blick auf die vergangenen Fälle und jetzt den von Alexei Nawalny, wie weit reicht er der Aufklärungswille, den Moskau am Abend versichert hat?
Also die ersten Reaktionen aus Moskau lassen vermuten, dass dieser Wille nicht sehr weit reicht. Man hatte ja versucht, die Beweispflicht sozusagen umzudrehen und die Bundesregierung gebeten, hier die Beweise zu liefern. Und sagt man selber, wisse also gar nicht, was die Grundlage dieser Anschuldigung war. Das ist natürlich eine schlechte Basis, hier tatsächlich zu mehr Klarheit zu kommen.
Nun wollen die Experten ja oder haben vielmehr den Wirkstoff Nowitschok nachgewiesen. Sie sind Experte für die Kontrolle und die Abrüstung von Massenvernichtungswaffen. Der Kampfstoff Nowitschok ist uns nicht ganz unbekannt. Auch Sergei und Julia Skripal zum Beispiel wurden mit ihm vergiftet. Was ist Nowitschok für eine Waffe?
Ja, Nowitschok ist eine Chemiewaffe der sogenannten vierten Generation. Ist ein bisschen sagenumwoben, dieser Kampfstoff, weil er in der Sowjetunion in den 70er Jahren ursprünglich angefangen wurde zu entwickeln und dann in den 80er und auch 90er Jahren zur Anwendungsreife gebracht worden ist. Und die Sowjetunion und auch Russland haben sich nie offiziell dazu bekannt, tatsächlich diesen Kampfstoff zu besitzen. Man weiß aber über Überläufer und auch andere Informationen, dass es diesen Kampfstoff gibt. Und jetzt eben ist er dann in den 90er Jahren auch aufgetaucht bei einem Anschlag in Russland und dann eben natürlich 2018 in Großbritannien bei dem Anschlag auf diesen Doppelagenten Skripal. Es ist ein sehr, sehr potenter Wirkstoff, muss man sagen, noch giftiger als die Nervenkampfstoffe, die man bis dahin kannte. Und er wirkt eben schon, sagen Bruchteile von einem Milligramm können hier zum Tode führen, wenn man damit in Kontakt kommt.
Den Besitz nie zugegeben, haben Sie gerade gesagt. Wer verfügt denn Ihrer Einschätzung nach über den Kampfstoff Novichok?
Mittlerweile wissen wir eben aus mehreren Quellen, dass diese Kampfstoffe, eine ganze Gruppe von Kampfstoffen in verschiedenen Varianten, dass die in der Sowjetunion eben entwickelt worden sind und dass auch Russland diese Waffen entwickelt und auch in geringem Maße produziert hat. Man ist davon ausgegangen, dass Russland diese Waffen nicht weiter produziert, nachdem 1997 das Chemiewaffenübereinkommen, das ja auch für Russland den Besitz von Chemiewaffen umfassend verbietet, Russland dem beigetreten ist. Das hat sich eben jetzt als Lüge herausgestellt. Und es wird eben deutlich, dass zumindest hier in Russland einige Stellen diese Kampfstoffe weiter produzieren oder zumindest darüber verfügen. Und das können angesichts der Tatsache, dass das eben kein Stoff ist, den man einfach so produzieren kann wie andere chemische Kampfstoffe, eigentlich nur staatliche Stellen sein.
Das sagen ja auch Vertraute von Nawalny heute. Die sind sich sicher, dass Novichok sich nur in staatlichen Händen befinden könnte. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass zum Beispiel auch Dritte, also möglicherweise auch Terroristen, den Kampfstoff stehlen und dann verwenden könnten?
Also ausgeschlossen ist das natürlich nicht. Man muss aber sagen, solche Kampfstoffe, die eben extrem potent sind und ein Stück weit natürlich auch Staatsgeheimnisse sind, werden sehr gut gehütet und die Vorstellung, dass hier in Russland solche Stoffe gezielt weitergegeben werden, das ist schwer vorstellbar für mich. Ich glaube schon, dass hier die russischen Stellen ein sehr großes Interesse daran haben, die Kontrolle über solche Kampfstoffe zu behalten.
Das bedeutet dann aber auch im Umkehrschluss, dass die Spuren auch im Fall Nawalny tief in den Machtapparat Putins hineinreichen müssen.
Davon muss man ausgehen. Wir haben das ja auch im Fall Skripal 2018 gesehen, wo Russland ja in ähnlicher Art und Weise erst alle Anschuldigungen von sich gewiesen hat und man dann ja doch sehr detailliert nachweisen konnte, dass hier zwei russische Geheimdienstagenten diesen Anschlag ausgeführt haben und die russischen Vertuschungsversuche dann ja im Grunde genommen dazu geführt haben, dass noch deutlicher geworden ist, dass hier zumindest die Geheimdienste beteiligt waren.
Und wieder steckt Berlin mittendrin im Konflikt mit Moskau. So dank der Außenbeauftragte der EU am Abend ausdrücklich Deutschland und auch den deutschen Ärzten für ihre Arbeit. Die EU verurteile die Vergiftung auf das Schärfste, heißt es. Der Einsatz von Chemiewaffen sei ein Bruch internationalen Rechts. Wie sollte sich Berlin, wie sollte sich die EU jetzt verhalten?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Das ist natürlich ein Verhalten, ja auch nicht zum ersten Mal, hier solche Stoffe einzusetzen, um politische Opposition oder missliebige Personen auszuschalten, das aus ganz vielen Gründen vollkommen inakzeptabel ist. Man hat ja in einer ersten Reaktion gesagt, man will hier eben geschlossen handeln über die EU, über die NATO und auch die Organisation für das Verbot chemischer Waffen mit einbringen. Das ist sicherlich eine sinnvolle Maßnahme. Das hat Großbritannien damals auch gemacht, hat die Organisation für das Verbot chemischer Waffen eingeladen, diese Untersuchungsergebnisse zu bestätigen. Das wäre ein sinnvoller erster Schritt, natürlich auch, um möglicherweise nochmal nachzuweisen, dass die Variante von Novichok, die hier eingesetzt worden ist, tatsächlich identisch ist mit dem Stoff, der in Großbritannien zur Anwendung kam. Und das wäre ein weiteres sehr deutliches Indiz dafür, dass eben hier russische Dienste oder andere Stellen an diesem Mordversuch beteiligt waren, nicht? Darüber hinaus stehen eben Sanktionen im Raum, auch Wirtschaftssanktionen. Die Frage ist natürlich immer, was will man über solche Sanktionen erreichen, nicht? Und wichtig wäre es eben, dass tatsächlich solche Sanktionen dann noch gekoppelt werden an die Frage und das Bedürfnis eben, dass Russland hier auch diese Programme jetzt endlich offenlegt und klar macht, dass man die auch nachprüfbar einstellt.
Der Politikwissenschaftler Oliver Mayer vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Wir wollen noch Tore machen, sagt Ralf Brinkhaus, Chef der Unionsfraktion im Bundestag. Und damit meint er den Endspurt der Regierungsarbeit, bevor diese nahtlos in den Wahlkampf übergeht. Denn gut ein Jahr bleibt noch, bis der neue Bundestag gewählt wird. Und da wollen wohl alle Partner der Großen Koalition noch einmal punkten. CDU und CSU probieren es auf ihrer Klausur jedenfalls erst einmal mit dem Champion der Elektroautos. Und Theo Gers berichtet.
Wo Tesla-Chef Elon Musk auch hinkommt, es herrscht Aufmerksamkeit. Selbst wenn inhaltlich gar nicht so viel Konkretes dabei herumkommt.
Es ist so, man sollte das jetzt auch nicht zu hoch hängen.
Sagte hinterher zum Beispiel Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus. Sein kurzes Gespräch mit Elon Musk am Rande der Fraktionsklausur von CDU und CSU hatte eher den Charakter eines Höflichkeitsbesuchs. Und Brinkhaus gab sich, bevor er erst auf Nachfrage auf den schillernden Gast einging, auch alle Mühe darzustellen, dass es auf der Klausurtagung auch noch anderes gab als Elon Musk. CDU und CSU haben bis zur Wahl in einem Jahr auch politisch noch einiges vor.
Wir haben uns vorgenommen, die Legislaturperiode im Fußball, würde man sagen, nicht nur nach Hause zu spielen, sondern wir wollen noch Tore schießen, wir wollen noch gestalten und wir wollen die Monate, die uns da noch verbleiben, auch nutzen.
Beispiel Haushalt. Nach den Rekordschulden dieses Jahres nimmt die Union wieder Kurs in Richtung schwarze Null. 2022 soll die Schuldenbremse wieder eingehalten werden, ohne dass dabei die Zukunft zu kurz käme. Im Haushalt soll ein Anteil an Zukunftsinvestitionen mit einer entsprechenden Quote sichtbar gemacht werden. Mehr Digitalisierung, aber auch bessere Betreuungsmöglichkeiten für Kinder oder 5000 neue Medizinstudienplätze. So lauten die Stichworte für das Macher-Image, das der Union, so Ralf Brinkhaus, auch wichtig ist.
Wir sind vielleicht in einigen Bereichen wie Klimaschutz und Ähnlichem nicht die radikalsten, die jetzt am schnellsten nach vorne gehen. Aber wir haben eine hohe Umsetzungskompetenz, das Ganze auch tatsächlich in Maßnahmen und Gesetze zu gießen. Und das merken die Menschen. Aber das ist natürlich eine Aufgabe, das Ganze auch zu erhalten.
Erhalten will die Union auch die deutsch-amerikanische Freundschaft, auch wenn oder gerade weil das Verhältnis zur Trump-Administration zerrüttet ist. Dass es viel besser laufen könnte, dafür stand im Foyer des Tagungszentrums eine Maschine, die vollautomatisch Impfstoffe produzieren kann. Gebaut in einer Kooperation zwischen dem Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac, das derzeit an einem Corona-Impfstoff forscht, und Tesla, genauer Tesla Grohmann Automation. Dieses Unternehmen, Grohmann aus Prüm in der Eifel, hatte Elon Musk 2017 gekauft. Es stellt Maschinen her, die Batteriezellen bauen oder eben auch Impfstoffe produzieren können. Um diese Kooperation kreiste nach Informationen des Deutschlandfunk auch das einstündige Gespräch zwischen Musk und Wirtschaftsminister Altmaier. Daneben spielten Teslas Pläne eine Rolle, im brandenburgischen Grünheide nicht nur Autos, sondern auch Batterien für E-Autos bauen zu wollen. Altmaier macht seit langem Druck, dass die Batteriezellfertigung für Autos auch in Deutschland oder zumindest in Europa stattfinden muss. Die Stimmung war gut, die Chemie stimmte zwischen den beiden. Altmaier und Musk kennen sich seit gut 6 Jahren. Und die Autofabrik in Brandenburg ist für beide wichtig. Für Musk, weil er neue Produktionskapazitäten braucht, und für Deutschland, weil es beweisen will, dass es hierzulande auch sehr schnell gehen kann, wenn jemand, so wie Elon Musk, eine Milliardeninvestition tätigen will.
Theo Gers berichtete, einen zweiten Lockdown soll es nicht mehr geben. Das werden Politiker dieser Tage nicht müde zu betonen. Zu drastisch waren die Einschnitte und deren Folgen für die Wirtschaft, aber auch für jeden Einzelnen, ganz persönlich. Kindergärten und Schulen sollen offen bleiben, keine flächendeckenden Schulschließungen mehr. Auch soll es keine generellen Besuchsverbote in Alten- und Pflegeheimen geben, empfiehlt Gesundheitsminister Jens Spahn. Verbunden mit flexiblen Schutzmaßnahmen, wie er sagt, um über die kalte Jahreszeit zu kommen mit Erkältung, Grippe und Corona. Aus Berlin, Volker Fintermer.
Gesundheitsminister Jens Spahn hatte bereits frühzeitig erklärt, dass man in der Corona-Krise wohl mehrfach werde sich entschuldigen und um Verzeihung bitten müssen, weil es sich für alle Beteiligten, die Wissenschaftler, die Politik und die Öffentlichkeit, um einen Lernprozess handele, bei dem manche Entscheidungen im Nachhinein nicht mehr so gerechtfertigt erscheinen wie zu dem Zeitpunkt, als sie getroffen wurden.
Und so richtig ist im März war, mit dem damaligen Wissen, mit der damaligen Dynamik auch im Infektionsgeschehen, die Maßnahmen zu treffen. So sehr wissen wir heute, Anfang September, eben wie wir gut etwa im Einzelhandel, im Regelbetrieb damit umgehen können, vor allem wenn wir Masken tragen und Abstand halten, ohne dass es eben zu Einschränkungen kommen muss.
Einen erneuten Lockdown wie im vergangenen März hält Spahn derzeit für unwahrscheinlich. Aber auch das ist für den Gesundheitsminister letztlich nur eine Momentaufnahme, die der aktuellen Entwicklung geschuldet ist. Die täglichen Infektionszahlen, die das Robert-Koch-Institut meldet, sind in den letzten Wochen zwar wieder gestiegen, heute zum Beispiel weitere 1.256 Fälle, aber die Zahlen sind weit entfernt von der exponentiellen Entwicklung, die das Land im Frühjahr noch zu überrollen drohte. Und das ist ein wesentlicher Grund für die neue Einschätzung des Gesundheitsministers. Bei der Vorstellung des heute im Bundeskabinett beschlossenen Investitionsprogramms für Krankenhäuser, bei dem der Bund 3 Milliarden Euro für die Modernisierung und Digitalisierung bereitstellen will, sagt der Spahn:
Wir haben heute bessere Therapiemöglichkeiten. Es gibt Erkenntnisse, wie man etwa schwerste Verläufe besser behandeln kann, wann, wer, wie beatmet werden muss. Auch dort weiß die Medizin heute mehr als noch im März. Und das ist genau das, worum es geht, heute und in den nächsten Tagen und Wochen. Jeden Tag mehr zu wissen, jeden Tag mehr zu lernen über dieses Virus und über den Umgang mit diesem Virus. Und dabei eben jeden Tag besser, Zug um Zug, unseren Alltag zu finden mit diesem Virus.
Es sind für Spahn vor allem die AHA-Regeln, also Abstand halten, die Hygiene beachten und die Alltagsmasken, die den Unterschied ausmachen, weshalb ja vieles wieder möglich geworden ist und auch möglich bleiben sollte, betont der Gesundheitsminister. So empfiehlt etwa auch der Berliner Virologe Christian Drosten erneut, die Quarantänezeit von 14 Tagen auf nur noch 5 Tage zu verkürzen, weil das zum Erkennen einer möglichen Infektion hinreichend sei. Das hält am Mittag im Deutschlandfunk auch der Präsident des Weltärztebundes, Ulrich Montgomery, für angemessen.
Wenn man dann am 5. Tag einen PCR-Test aus dem Rachen macht und der ist negativ, dann kann man die Quarantäne aufheben. Dann ist das Risiko, das Restrisiko einer Infektion in einem so kleinen Bereich, dass man das vertreten kann.
Aber von einem neuen Freibrief will auch Ulrich Montgomery nicht sprechen. Denn die nach wie vor unterschiedlichen Vorgaben in den einzelnen Bundesländern könnten die vorhandenen Irritationen und Widerstände in der Bevölkerung noch erhöhen. Dabei komme es gerade jetzt darauf an, die hohe Zustimmung zu den Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen aufrechtzuerhalten, um einen zweiten Lockdown, soweit es geht, auszuschließen.
Der Bericht aus unserem Hauptstadtstudio von meinem Kollegen Volker Findhammer. Die Zeit ist es 23 Uhr und 32 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk. Wir bleiben bei Corona. Jetzt hat die Bundesregierung auch die Kanarischen Inseln zum Risikogebiet erklärt. Das Auswärtige Amt warnt nun vor nicht notwendigen touristischen Reisen in alle Landesteile Spaniens. Oliver Neuroth.
Das ist ein schwerer Schlag für den Tourismus auf den Inseln, sagt Juan Pablo González, Geschäftsführer des Hotelierverbandes Asotel, im Interview mit dem ARD-Studio Madrid. Nach seinen Worten haben deutsche Urlauber die Branche zuletzt über Wasser gehalten, nachdem der britische Markt im Juli weggebrochen war. Großbritannien hatte eine Quarantänepflicht für Rückkehrer von den Kanaren beschlossen. Da eine solche Regelung nun auch für deutsche Urlauber gilt, befürchtet der Verband, dass viele Hotels auf den Kanaren schließen müssen. Die wichtige Wintersaison hänge am seidenen Faden. Im vergangenen Jahr reisten rund 2,7 Millionen deutsche Urlauber auf eine der 8 Inseln, die meisten nach Gran Canaria und nach Fuerteventura. Deutsche machten damit 17% der Touristen auf den Kanaren aus. Das Geschäft mit Urlaubern war für gut ein Drittel der Wirtschaftsleistung der Inselgruppe verantwortlich. Die Zahl der Corona-Fälle auf den Kanaren war in den vergangenen Wochen stark angestiegen und hatte die Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche überschritten. Ab diesem Wert zieht das Auswärtige Amt eine Reisewarnung in Betracht. Mehr als die Hälfte aller Corona-Fälle auf den Kanaren konzentrieren sich auf die Hauptstadt von Gran Canaria, Las Palmas. Experten gehen davon aus, dass sich dort etliche Menschen im Nachtleben angesteckt haben.
Die Bundesregierung will die Stasi-Akten in das Bundesarchiv überführen. So hat es das Kabinett heute beschlossen. Birgit Schmeitzner.
Der Gesetzentwurf, sagt Kulturstaatsministerin Grütters, hat ein Ziel, SED-Unrecht weiter konsequent aufzuarbeiten, das aber neu organisiert. Die Millionen geretteten Stasi-Akten werden ins Bundesarchiv überführt, kommen also formal unter ein neues Dach. Grütters betont aber, der Zugang zu den Akten an den jetzigen Standorten und die Akteneinsicht bleibe unverändert bestehen. Es gebe keinen Schlussstrich. Laut Grütters dokumentieren die Unterlagen das Leid der Opfer von Bespitzelung und Zersetzung durch die DDR-Geheimpolizei. Das aufzuarbeiten müsse auch künftigen Generationen möglich sein. Der Bundestag hatte im vergangenen Herbst grundsätzlich entschieden, wie mit den Zeitdokumenten verfahren werden soll. Mit im Paket, wenn die laufende Amtszeit des Beauftragten für die Stasi-Unterlagen Jahn ausläuft, wird sein Posten ersetzt. Es soll dann einen SED-Opferbeauftragten geben, der dann beim Bundestag angesiedelt sein wird, das Parlament berät und das Thema in der Öffentlichkeit sichtbar macht. Nächste Woche soll der Gesetzentwurf, der die Details festlegt, erstmals im Bundestag beraten werden.
Nach Razzien im Zusammenhang mit dem Missbrauchskomplex von Bergisch Gladbach gestern haben die Ermittler Einzelheiten dazu bekannt gegeben. Jochen Hilgers.
Bei ihrer bundesweiten Aktion haben die Kölner Staatsanwaltschaft und die Polizei 60 Objekte bei 48 tatverdächtigen Männern und zwei Frauen durchsucht. Dabei seien auch Spezialeinsatzkräfte vor Ort gewesen. 2000 Beweismittel wurden nach Polizeiangaben sichergestellt. Die Durchsuchungen betrafen fast alle Bundesländer, die meisten Einsätze gab es in Bayern. Die Auswertung werde eine geraume Zeit in Anspruch nehmen. Die Polizei stellte klar, dass es um den Vorwurf des Besitzes und der Verbreitung kinderpornografischer Schriften ging. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass die Ermittler noch auf schwerwiegendere Taten stoßen würden. Wer sich Kinderpornografie verschaffe oder verbreite, müsse sich darüber bewusst sein, dass bei der Herstellung Kinder schwerster Gewalt ausgesetzt seien, hieß es auf der Pressekonferenz. Anfang des Jahres war die Polizei auf einen bestimmten Messenger-Dienst im Kreis Krefeld gestoßen. Der Betreiber kooperierte, die Ermittlungen zur Aufklärung der Identitäten nahmen aber Monate in Anspruch. Die Polizei wollte die Anonymität dieser Chats erhellen, um das Leid der Kinder beenden zu können. Keiner der Täter solle ruhig schlafen können.
Die Vereinten Nationen warnen, die Corona-Krise werde die Armut bei Frauen und Mädchen verschlimmern. Peter Mücke.
Eigentlich war prognostiziert worden, dass die Armutsrate von Frauen und Mädchen weltweit leicht sinken würde. Jetzt erwarten das UN-Entwicklungsprogramm UNDP und die UN-Frauenorganisation UN Women zwischen 2019 und 2021 einen Anstieg um über 9%. Frauen tragen die Hauptlast der Corona-Krise, weil sie stärker gefährdet sind, ihre Einkommensquelle zu verlieren und weniger von sozialen Schutzmaßnahmen geschützt sind, sagt UNDP-Chef Achim Steiner. Aus diesem Grund seien Frauen auch stärker von Armut bedroht. Den Schätzungen zufolge könnten bis 2021 96 Millionen Menschen zusätzlich in die extreme Armut abrutschen. Damit stiege die Zahl der Frauen und Mädchen, die von extremer Armut betroffen seien, weltweit auf 435 Millionen. Die meisten davon lebten in Afrika, südlich der Sahara, viele aber auch in Südasien, wo zuletzt eigentlich starke Fortschritte gemacht worden sind. Die negative Entwicklung sei aber nicht unaufhaltbar. Mehr als 100 Millionen Frauen und Mädchen könnten aus der Armut herausgeholt werden, wenn Regierungen ihnen Zugang zu Bildung, Familienplanung, gleichem Lohn und sozialen Transfers garantierten, so Steiner.
Die Türkei bezichtigt die USA, den Konflikt um Gas im östlichen Mittelmeer zu verschärfen. Christian Butgereit.
In einer Mitteilung des türkischen Außenministeriums heißt es, in einer Zeit, in der man versuche, die Spannungen zu mildern, sei die Entscheidung Gift für Frieden und Stabilität in der Region. Die USA hatten zuvor beschlossen, den Verkauf nicht tödlicher Waffen an die Republik Zypern ab dem 1. Oktober zunächst befristet für ein Jahr zu erlauben. Damit heben sie das seit 1987 geltende Waffenembargo für den griechisch-zyprischen Teil der Insel teilweise auf. Die Türkei rief die USA auf, diese Entscheidung zu überdenken. In der Stellungnahme des Außenministeriums heißt es, die Türkei werde notwendige, entschiedene Gegenmaßnahmen einleiten, um die Sicherheit der türkischen Zypern zu garantieren. Der Präsident der international anerkannten Republik Zypern, Anastasiades, begrüßte die Entscheidung hingegen. Zypern ist seit 1974 geteilt, in die südliche Republik Zypern, die EU-Mitglied ist, und in einen nördlichen Teil, der lediglich von der Türkei als Staat anerkannt wird. Im östlichen Mittelmeer streiten die Türkei, Griechenland und Zypern um die Ausbeutung von Erdgasvorkommen. Frankreich hat sich auf Seiten Griechenlands und Zyperns in den Konflikt eingemischt. Die EU droht der Türkei mit Sanktionen. Deutschland versucht zu vermitteln.
Kommen wir an dieser Stelle zu unserem Bericht von der Frankfurter Börse. Und da ging es heute bergauf, weit über 13.000 Punkte. Konrad Busen.
Die erste grüne Bundesanleihe ist ein Renner, trotz eines Zinssatzes von 0%. Bei der Auktion an diesem Mittwoch boten Anleger mehr als 30 Milliarden Euro. Der Bund nimmt damit laut Finanzagentur 6,5 Milliarden Euro ein. Mit dem Geld sollen Umweltprojekte finanziert werden. Bei den deutschen Aktien an diesem Mittwoch machte der DAX einen Sprung von 2% in die Höhe auf 13.243 Punkte. Und Daimler ist eines der Unternehmen, das für gute Laune sorgte. Die neue S-Klasse wurde vorgestellt. Außerdem übte sich Daimler-Chef Kelenius in Zuversicht. Nach dem verlustreichen ersten Halbjahr habe sich das Marktgeschehen deutlich stabilisiert. Eine ganze Reihe von deutschen Aktien haben heute Rekordstände erreicht. Linde und Vonovia, Knorr Bremse, Symrise, Zalando. Fast alle unangefochtene Marktführer in ihrem Bereich und damit auch Gewinner der Krise, so die Überlegung der Anleger. Noch etwas spielt bei den steigenden Aktienkursen eine Rolle, die Aussicht auf Übernahmen und Fusionen. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in die viele Unternehmen wegen Corona gekommen sind, das wird in nächster Zeit die Zahl der Firmenübernahmen steigen lassen, meint der Chef des Bundeskartellamts. Während die Zahl der vom Kartellamt zu prüfenden Fusionen im ersten Halbjahr deutlich abnahm, ändere sich der Trend gerade. Die Zahl der geplanten Übernahmen steige wieder an, so der Kartellamtschef. Für die Spekulationsszenarien an der Börse heißt das, einerseits Unternehmen dürften durch Übernahmen und Fusionen wachsen und dadurch wertvoller werden. Auf der anderen Seite Unternehmen, die übernommen werden, steigen auch im Wert, bringen ihren Eigentümern einen Verkaufsgewinn.
Konrad Busen berichtete, und auch der Dow Jones Index in den USA, New York, kletterte um 1,59% auf insgesamt 29.100 Punkte und damit ebenfalls kräftig bis zu einem neuen historischen Höchststand. Fehlen den Leitindex nur noch knapp 500 Punkte. Machen wir einen harten Schnitt an dieser Stelle. Charlie Hebdo. Die französische Satirezeitschrift. Ihre Macher veröffentlichen Mohammed-Karikaturen und werden vor gut 5 Jahren Opfer eines islamistisch motivierten Anschlages. Männer stürmen die Redaktion, schießen um sich, 12 Menschen sterben, damals in Paris. Heute hat dort der Prozess gegen die mutmaßlichen Hinterleute der Tat begonnen. Unser Frankreich-Korrespondent Jürgen König berichtet.
Vor einem Sondergericht für Terrordelikte findet der Prozess statt, unter immensen Sicherheitsvorkehrungen im neuen Justizpalast am nordwestlichen Stadtrand von Paris. Dieser erste Strafprozess zur Serie islamistischer Attentate der letzten Jahre in Frankreich gilt schon jetzt als historisch, wird zu Archiv- und Forschungszwecken in voller Länge in Bild und Ton aufgezeichnet. Ein Mammutprozess, 94 Anwälte sind beteiligt, 144 Zeugen und 14 Experten sollen gehört werden. Als Zivilkläger haben sich rund 200 Menschen dem Strafverfahren angeschlossen, darunter Überlebende der Attentate sowie Angehörige der insgesamt 17 Opfer der Anschläge. Richard Malka, seit vielen Jahren der Anwalt von Charlie Hebdo. Heute denke ich vor allem an meine Freunde von Charlie Hebdo, die nicht mehr da sind, die gestorben sind, damit wir in Freiheit leben können. Das ist ja das Motiv des Verbrechens, die Absicht der Fanatiker, uns diese Freiheit nicht zu erlauben. Denn sie hassen die Freiheit.
C'est la volonté des fanatiques de ne pas permettre cette liberté parce qu'ils haïssent la liberté.
Grundsätzlich geht es bei dem Prozess darum, die Hintergründe der Anschläge auf Charlie Hebdo und einen jüdischen Supermarkt aufzudecken. Auch wurden 2 Polizisten ermordet. Auch die Frage nach möglichen Auftraggebern der Attentate wird Gegenstand der Verhandlungen sein. Heute wurde die Anklageschrift verlesen. Von den 14 Beschuldigten, 13 Männer und eine Frau, waren 11 im Gerichtssaal. 3 sind flüchtig, werden von den französischen Geheimdiensten in Syrien vermutet, sind vielleicht auch in Kämpfen gegen die Anti-IS-Koalition getötet worden. Den Verdächtigen wird logistische Unterstützung der Terroristen vorgeworfen. Sie sollen ihnen Geld besorgt, Waffen beschafft, Unterkünfte zur Verfügung gestellt haben. Ihnen drohen Haftstrafen von bis zu 20 Jahren. Patrick Klügmann, der als Anwalt Überlebende und Angehörige von Opfern der Geiselnahme im Supermarkt Hyper Kasher vertritt. Diese Angeklagten sitzen da nicht ohne Grund. Sie sind auch keine Mitläufer. Dies ist ein Terrorismusprozess. Im Terrorismus gibt es keine Mitläufer. Ohne diese Leute hätten die Attentäter ihre Anschläge nicht ausführen können. Die hier sitzen, haben sie erst ermöglicht. Charlie Hebdo erschien zum Prozessbeginn mit einer Sonderausgabe. Wir werden niemals kuschen, wir werden niemals aufgeben, schreibt Laurent Sourisseau, der Herausgeber des Blattes. Es enthält jene Mohammed-Karikaturen von Kurt Westergaard, die 2005 in der dänischen Tageszeitung Jyllands-Posten erschienen waren. 2006 hatte Charlie Hebdo sie nachgedruckt und war dadurch ins Visier des islamistischen Terrors geraten. Die Reaktionen auf die jetzige Wiederveröffentlichung waren gemischt. Viele Kommentatoren lobten sie als Ausdruck der Meinungsfreiheit und der Unerschrockenheit, andere kritisierten sie als rassistisch, Gefühle von Muslimen würden hier absichtlich verletzt. Präsident Macron nahm dazu während eines Staatsbesuchs im Libanon Stellung. Es gäbe in Frankreich das Recht auf Blasphemie, sagte er, und seine Aufgabe als Präsident sei es, dieses Recht zu verteidigen.
Jürgen König berichtete, und am Abend habe ich mit Peter Ufer gesprochen. Er ist Journalist in Dresden, Autor und Gründer des Deutschen Karikaturenpreises. Ich habe ihn gefragt, wieder hat Charlie Hebdo die Mohammed-Karikaturen veröffentlicht, 5 Jahre nach der Tat. Was halten Sie davon?
Freiheit kann man den Kollegen dort nicht vorwerfen und den Kolleginnen, sondern sie tun das, was sie tun sollten, nämlich die Pressefreiheit benutzen. Denn wenn man die Freiheit nicht benutzt, dann geht sie verloren.
Aber es ist eine Provokation. Würden Sie dem zustimmen?
Aber es ist Satire. Das Satire ist Provokation immanent. Also Satire ohne Provokation ist keine Satire. Es braucht es. Und natürlich muss man dabei wissen, wenn man das tut, was man tut, dass natürlich die Darstellung der Mohammed-Karikaturen immer die höchste Form der Provokation ist.
Satire darf wehtun, keine Frage. Sie darf auch geschmacklos sein oder einfach mal schlecht. Aber ab wann wird Satire unerträglich, auch für Sie?
Das ist eine sehr gute Frage, die Sie da stellen. Und das hat nicht unbedingt nur was mit der Satire zu tun, sondern es hat zuallererst damit zu tun, wie Satire wahrgenommen wird. Also es ist ja vor allen Dingen eine Frage der Wahrnehmung. Sie können Öl in den Sand gießen, es passiert nichts. Sie können Öl ins Feuer gießen und es wird ausbrechen. Und das hat noch lange nichts mit dem Öl zu tun. Also Satire trifft natürlich immer auf eine gesellschaftliche Situation, auf einen Zustand, auf einen sozialen Zustand. Und wenn der explosiv ist, explodiert es. Und wenn er nicht explosiv ist, dann passiert auch mit der Satire nichts.
Die Satire hat also immer was mit dem Zeitgeist zu tun. Darf es dabei Tabus geben?
Nein. Also Satire, wenn sie sich in irgendeinem Tabu stellen würde, dann würde man ja schon sofort mitdenken, was man nicht tut. Satire muss alles tun. Nun können Sie als Einzelner natürlich immer darüber nachdenken, als einzelner Satiriker, was Menschenrechtsverletzungen sind und was Grundwerte sind, die sie vertreten. Und natürlich muss man auch wissen, wenn man Religion beschimpft, wenn man Religion satirisch darstellt, dass es immer Reaktionen geben wird darauf. Es wäre das Gleiche, wenn Sie den Papst mit der Kalaschnikow zeigen, wird es Katholiken geben, die Sie dafür hart kritisieren werden. Aber genau das muss ja passieren. Es ist ja ein Gespräch, also es ist eine Unterhaltung, Satire, mit dem anderen. Und wenn man nicht ausreichend einen Denkanstoß gibt und Anstoß vielleicht auch im starken Sinne, wird keine Reaktion kommen.
Sie haben vorhin das Wort Mut gebraucht für die Redaktion von Charlie Hebdo, auch für die abermalige Veröffentlichung der Mohammed-Karikaturen. Gibt es denn in Ihrer Wahrnehmung, auch wenn Sie morgen zum Beispiel mit der Jury Ihres Karikaturenpreises zusammensitzen, gibt es für Sie eine Schere im Kopf derer, die Karikaturen zeichnen, seit Charlie Hebdo?
Also das mag vielleicht auf den einen oder anderen zutreffen, aber in der Gesamtheit auf keinen Fall. Also die einzelnen Karikaturisten, wenn ich mir das anschaue, in den letzten 20 Jahren, wo wir Deutschen Karikaturpreis immer wieder Einsendungen haben, kann ich das überhaupt nicht erkennen. Ganz im Gegenteil. Es ist so, dass Karikatur eigentlich mit diesem Anschlag auch stark politisiert wurde wiederum. Also sie war vielleicht in den 90er Jahren relativ seicht und es ging vielleicht nur noch um zwischenmenschliche Beziehungen und um, ja, keine Ahnung, Liebe, Sex und andere Katastrophen. Aber man kann sie, also die Karikaturisten können sich auch gar nicht mehr raushalten. Als wenn sie eine kleine Form wählen und meinen, sie könnten nicht politisch sein, wären sie automatisch politisiert, wenn die Gesellschaft so stark politisiert ist, wie sie es jetzt ist.
Also ein Jetzt erst recht.
Naja, da mag ich Ihnen überhaupt nicht zustimmen, weil wenn sie die Geschichte der Karikatur sich anschauen, spätestens seit dem 19. Jahrhundert, also 1830 ist in Paris der erste große Satirezeitschrift erschienen. Später hat man Simplicissimus in Deutschland und Kladderadatsch. Wir hatten in 62 Karton Titanic und in Ostdeutschland Eulenspiegel. Es gab immer diese Kulturkämpfe. Also die haben sich vielleicht, ist die Zündschnur des Humors ein Stück kürzer geworden. Und vielleicht kriegt man, also sobald die Gesellschaft sich derartig spaltet und auch separiert, wie das jetzt passiert ist, ist es egal, was sie tun. Es wird immer jemanden geben, der sie kritisiert.
Der Journalist und Autor Peter Ufer, Gründer des Deutschen Karikaturenpreises. Wer mit dem Auto wenden will, der schlägt das Lenkrad ein und zeichnet die Linie eines Us nach, eines Buchstaben, vollzieht einen U-Turn. Und von solchen U-Turns hat auch Großbritanniens Premierminister Boris Johnson inzwischen einige hinter sich gebracht. Kehrtwenden in seiner Corona-Politik. Maskenpflicht, Corona-App, Quarantäne für Auslandsreisen, die Examensnoten nach dem Lockdown. Von Mr. Brexit zu Mr. U-Turn spotten seine Kritiker. Und die kommen längst nicht mehr nur aus der Opposition, sondern auch aus seinen eigenen Reihen. Derer musste sich Johnson nun erwehren, unter anderem am Mittag im britischen Unterhaus. Aus London, Christoph Heinzle.
Can I wish the leader of the opposition happy birthday as well?
Glückwünsche von Parlamentssprecher Lindsay Hoyland, Oppositionsführer Keir Starmer zum Geburtstag, zum Auftakt des Wortgefechts. Viele freundliche Worte gab es danach nicht mehr im Unterhaus. Der Labour-Chef spricht von einem vergeudeten Sommer mit einer Krise nach der anderen und einer Kehrtwende Boris Johnsons nach der anderen in der Corona-Krise. 12 U-Turns der Regierung lassen einzig auf Inkompetenz in Serie schließen. Das bremst Großbritannien. Wann übernimmt der Premierminister Verantwortung und kriegt die Sache endlich in den Griff? Johnson übernimmt Verantwortung und entgegnet, seine Regierung habe die Lage im Griff. Das Infektionsgeschehen, die Nachverfolgung Infizierter, die Schutzmaßnahmen in der Öffentlichkeit und in Schulen, die Arbeitslosigkeit und Wirtschaftslage. Trotz der Negativität und trotz des Dauerfeuers der Heckenschützen der Opposition sehen wir ein Land, das zurück zur Schule und zur Arbeit geht. Wir bringen dieses Land voran, trotz der extremen Schwierigkeiten. Doch aus dem strahlenden Wahlsieger vom Dezember ist inzwischen Mr. U-Turn geworden. Kursänderungen, etwa bei der Maskenpflicht, der Corona-App, beim Schutz der Schüler, haben seinem Image als Macher geschadet. Zuletzt das Desaster um Examensnoten. Ein Algorithmus errechnete zunächst die Noten, weil Corona-bedingt Abschlussprüfungen für die Schüler abgesagt wurden. Ein Reinfall mit massenhaften Beschwerden. Schließlich eine Kehrtwende und neue Noten durch die Lehrer.
Sie either knew of the problem with the algorithm and did nothing, or he didn't know.
Starmer sieht nur zwei Möglichkeiten. Johnson wusste von den Problemen mit dem Algorithmus und tat nichts. Oder er wusste nichts von Problemen, hätte aber davon wissen müssen. Johnson will das nicht hören und nicht beantworten.
We did institute a change. We did act.
Wir haben eine Änderung vorgenommen. Wir haben gehandelt. Die Schüler dieses Landes haben jetzt ihre Noten. Will der ehrenwerte Gentleman denn den Schülern nicht mit mir zusammen für ihre harte Arbeit gratulieren? Ist er nicht meiner Meinung, dass sie diese Noten verdienen? Der ehrenwerte Gentleman ist sein Widersacher von der Labour Party. Parlamentarisches Protokoll, kein Freundschaftsbeweis. Im Gegenteil, Johnson hält Keir Starmer vor, er unterstütze bis heute den Verbleib Großbritanniens in der EU. Und Johnson unterstellt Starmer Unterstützung der IRA in Nordirland und er wolle, dass Großbritannien die NATO verlässt. Unruhe im Saal angesichts der Angriffe. Starmer lässt sich nur kurz beirren. Es sei doch jedes Mal dasselbe mit dieser Regierung und diesem Premier.
It's the same every time. Pretend the problem doesn't exist. Brush away scrutiny. Make the wrong decision, then blame somebody else.
Erst das Problem leugnen, Überprüfung ablehnen, dann die falsche Entscheidung treffen und jemand anderem die Schuld geben. Das muss sich ändern.
This has got to change.
Johnson kann es weglächeln. Er hat üppige 80 Stimmen Mehrheit im Parlament. Seine parteiinternen Kritiker haben nicht gewagt, ihren Premier offen anzugehen. Heute nicht.
Christoph Heinzle meldete sich aus London. Damit kommen wir zu unserem Blick in die Zeitungen von morgen mit unserer Presseschau.
Der russische Kreml-Kritiker Nawalny ist nach Erkenntnissen der Bundesregierung mit einem Nervenkampfstoff vergiftet worden. Das ist ein bestimmendes Thema auf den Meinungsseiten, so schreibt die Süddeutsche Zeitung. Keinen ernsthaften Zweifel kann es nur noch daran geben, dass Nawalny in der Heimat Opfer eines übermächtigen Gegners geworden ist. Auch in Russland befindet sich ein für militärische Zwecke entwickeltes Nervengas nicht im Arsenal kleiner Krimineller, sondern in den Händen der Staatsmacht. Die Frankenpost aus Hof notiert: Es wäre naiv zu glauben, dass ein Attentat auf Nawalny nur von untergeordneten Stellen auf eigene Verantwortung unternommen würde. Dieser feige und hinterhältige Anschlag ist nur ein Mosaiksteinchen mehr. Im Reich Putins herrschen Unterdrückung und Entrechtung unter dem Deckmantel einer vorgeblichen, tatsächlich aber von autokratischen Strukturen gelenkten Demokratie. Nun sitzt Russland auf der Anklagebank, ist im Reutlinger Generalanzeiger zu lesen. Deutschland verurteilt den Giftanschlag und fordert Antworten, ausgerechnet von denen, die im Verdacht stehen. Moskau hat bislang stets irgendwelche Verwicklungen abgestritten. Dennoch ist schwer vorstellbar, dass der russische Geheimdienst Menschen umzubringen versucht, ohne dass man ganz oben Bescheid weiß. Der Kreml muss überzeugende Gegenbeweise liefern. Die Stuttgarter Zeitung führt aus: Nicht die Charité hat bekannt gegeben, dass ihr Patient Nawalny mit einem Nervenkampfstoff vergiftet wurde, sondern die Bundesregierung. Das menschliche Drama um den russischen Oppositionspolitiker verändert sich dadurch nicht. Aber die Sache wird zu einem Politikum und dessen Ausmaße sind jetzt noch nicht zu erahnen. Mordversuch, titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung und erläutert: Jetzt folgt für Berlin aus dem Anschlag, dass es über weitere Schritte nicht nur ernsthaft nachdenken, sondern solche konkret vorbereiten muss. In Kraft gesetzt werden müssen sie auf europäischer Ebene. Und wenn die üblichen Verdächtigen wieder querschießen, muss auch bilateral gehandelt werden. Nun zu einem anderen Thema. Die Mehrheit der Deutschen wünscht sich, dass die Bildungssysteme in Deutschland einheitlicher und vergleichbarer werden. Die neue Presse aus Coburg merkt dazu an: Wenn es künftig ein einheitliches Bildungssystem geben soll, muss es sich an den südlichen Bundesländern orientieren und nicht an den Minderleistern. Der Mannheimer Morgen findet: Es ist erstaunlich, dass ein einheitliches System der Bildung nicht längst schon umgesetzt wurde. Es ist ein Affront gegen alle Bürger, die sich fragen, wie ein gemeinsames Europa gelingen soll, wenn schon ein gemeinsames Deutschland so schwierig zu schaffen ist.
Soweit die Presseschau hier bei uns im Deutschlandfunk am Ende unserer Sendung. Das war der Tag. Gleich in der Radionacht die Kollegen von Fazit Kultur vom Tage. Thema dann auch noch einmal Gift als Warnung, die Angst der russischen Zivilgesellschaft. Morgen früh dann in unseren Informationen am Morgen mit meinem Kollegen Christoph Heinemann, CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen um 8.10 Uhr zu diesem Thema hier bei uns im Deutschlandfunk. Am Mikrofon verabschiedet sich und wünscht noch eine angenehme Nacht Mario Dobowiszek.